Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Hören Sie heute eine Botschaft unseres schon vor Jahren heimgegangenen Gründers Wim Malgo mit dem Thema »Nur noch ein Jahr«. Leider ist die Qualität der ausgestrahlten Botschaft nicht sehr gut. Jedoch haben wir uns aufgrund des gewichtigen Inhalts entschieden, sie dennoch auszustrahlen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. Hören Sie zuvor ein Lied der Frau des Gründers, Anni Malgo, mit dem Titel »Was soll ich geben dem Heiland?« Möge Gott Sie ganz reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Thema nur noch ein Jahr wollen wir aus Lukas 13 lesen, Vers 6 bis 9. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberge. Und er kam und er suchte Frucht darauf und fand sie nicht. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesen Feigenbaum und finde sie nicht. Haue ihn ab, was hindert er das Land? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis dass ich um ihn grabe und bedünge ihn. Ob er wollte Frucht bringen, wohl nicht, so haue ihn danach ab. Bis soweit das Wort Gottes. Die meisten Bibelausleger sagen, dieses Gleichnis ist nun sehr ausgeprägt für Israel bestimmt. Überhaupt ist diese Tendenz in der christlichen Gemeinde, dass alles, was Fluch ist und Gericht, überlassen wir gerne Israel und den Segen nehmen wir. Aber dem ist nicht so. Zweifelsohne hat der Herr Jesus hier zunächst über Israel gesprochen, denn Sie wissen ja, dass der Feigenbaum ein Sinnbild ist für das Volk Israel überhaupt. Wir haben da drei verschiedene Bilder in der Bibel von Israel: der Feigenbaum, Weinstock und Ölbaum. Aber es ist hier in diesem Gleichnis etwas ganz Besonderes. Es geht nämlich hier um eine fremde Pflanzung. Es heißt, es hatte einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Nun, in Weinbergen pflanzt man bekanntlich nur Reben an. Indem nun der Besitzer des Weinbergs einen Feigenbaum in seinem Weinberg gepflanzt hatte, drückte er damit Folgendes aus: Ich nehme eine fremde Pflanzung in meinem Weinberg. Dass die Gemeinde Jesu nicht auf rein natürlichen Wege Gottes Volk geworden ist, das wissen wir ja alle. Sondern wir sind Volk Gottes geworden, wir, die wir aus den Heiden sind, durch einen besonderen Tat Gottes. Römer 11, Vers 24 sagt: Denn so du aus dem Ölbaum, der du von Natur wild warst, bist abgehauen und wieder die Natur in den guten Ölbaum gepropft. Wie viel mehr werden die Natürliche eingepropft in ihren eigenen Ölbaum? Was ist der Weinberg? In der Nacht, da Jesus verraten ward, nahm er das Brot und er brach es. Und er gab es seinen Jüngern und er sagte: Nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch mit Wein und er sprach: Trinket alle daraus. Das ist mein Blut, welches vergossen wird zur Vergebung der Sünde für viele. Der Wein ist das kostbare Blut des Lammes. Und wenn ich den Weinberg nun hier sehe in diesem Licht, dann wird es prophetisch, dann sage ich, es ist Golgatha. Und diesen Feigenbaum ist eine fremde Pflanzung, der eigentlich nicht hineingehört, der woanders geholt ist und nun gepflanzt wird in diese kostbaren Blutsboden. Der Feigenbaum als Gemeinde Jesus sollte in diesen blutgedrängten Boden Ewigkeitsfrucht bringen. Das ist die Absicht des himmlischen Besitzers des Weinbergs. Ich nehme an, dass die meisten von euch eine Bekehrung erlebt haben. Ist Bekehrung Wiedergeburt oder ist das zweierlei? Man kann sagen ja und nein. Es gibt eben viele Leute, die haben eine Art Bekehrung erlebt, das ist in Anführungszeichen, aber sie sind nicht gepflanzt in den Weinberg Gottes. Sie sind nicht durchgedrungen zum Leben. Was ist denn der Unterschied? Nun, Bekehrung und Wiedergeburt. Gott und Mensch, vor der Sündefall lebten sie in beglückender Lebensgemeinschaft. Dann kam Satan und da kam die Sünde und der Mensch riss sich los von dem lebendigen Gott und kehrte sich von Gott ab und Gott musste sich von dem Mensch abkehren. Aber das Evangelium kennen wir alle. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Gott kehrte sich wieder zu den Menschen hin. Was muss der Mensch jetzt tun? Kehre um, bekehre dich. Was ist nun die Bekehrung? Die Bekehrung ist das Ja des Menschen zu Gott. Was ist die Wiedergeburt? Die Wiedergeburt ist das Ja Gottes zu den Menschen. Gehört zusammen. Wenn die Bekehrung echt ist, erfolgt sofort die Wiedergeburt. In dem Augenblick wird der Mensch eine Pflanze. Römer 6, Vers 5. So wir aber samt ihm gepflanzt werden zum gleichen Tode, so werden wir auch seine Auferstehung gleich sein. Das ist das Geheimnis. Also, wenn ein Mensch sich gründlich bekehrt, überführt von Sünde, und er bricht zusammen unter der Last seiner Sünde, und er ruft um Gnade, dann geschieht das große Wunder. Gott nimmt ihn wie ein fremder Feigenbaum und pflanzt ihn in seinem Weinberg, damit er Frucht bringe. Als sein Kind schrie am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Himmel blieb still. Und Gott hat es doch gesehen, es war sein eingeborener Sohn. Warum hat er geschwiegen? Zephania 3, Vers 17 gibt die Antwort: Er wird zweigen in seine Liebe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er tatsächlich, nicht etwa grundsätzlich, wie die moderne Theologie uns das lehrt, dass Jesus doch nicht gezeugt ist vom Heiligen Geist, dass Jesus der Sohn von Josef und Maria ist und damit tut sie die ganze Liebe Gottes abwerten. Nein, es ist Gottes eingeborener Sohn gewesen, den er gegeben hat in den Fluchttod von Golgatha. Und er hat sein Blut vergossen, Jesus, das ewige Leben ausgeschüttet, damit du als fremde Pflanzung in seinem Weinberg Frucht bringen konntest. Eins mit Jesus. Das ist das ganze Geheimnis. Es wird Realität im Alltag, dass sein Leben ist dein Leben. Seine Reinheit ist deine Reinheit. Seine Liebe ist meine Liebe. Sein Sieg ist mein Sieg. In allen Dingen ist er uns gleich geworden, damit wir ihm in allen Dingen gleich werden konnten. Ihr wisst die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Da er reich war, wurde er arm, auf dass wir durch seine Armut reich wurden. Und Gott hat es getan, damit wir tatsächlich in seinem Weinberg hineingepflanzt werden sollten. Jesaja 60, Vers 21, da lesen wir, und dem Volk sollen eitel Gerechte sein, sie werden das Erdreich ewig nicht besitzen, als der Zweig meiner Pflanzung und ein Werk meiner Hände sind zum Preise. Also eine Pflanzung zum Lobpreis seines herrlichen Namens. Warum sandte Gott seinen Sohn? Warum hat er Jesus gegeben in den Tod des Kreuzes? Warum hat er ihn nicht verschont? Nun, die meisten Leute antworten so, eben Gott hat uns geliebt, damit wir nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das stimmt und das stimmt doch nicht. Gottes letztes Ziel ist, auf dass wir etwas sind zu Lob seiner herrlichen Gnade. Epheser 1, Vers 6 und Vers 12. Und nun, wenn wir dieses Gleichnis in diesem Licht sehen, da geht uns manches auf. Da kommt der Herr des Weinbergs und er sucht Frucht auf diesen Feigenbaum. Lesen Sie es nochmal mit mir, Lukas 13, Vers 7, da sprach er zu dem Weingärtner, sieh, ich bin nun 3 Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht auf diesen Feigenbaum und ich finde sie nicht. Mit anderen Worten, ich habe vergeblich gepflanzt, ich habe vergeblich ein großes Opfer gebracht. Ich finde sie nicht, also Konsequenz. Hau ihn ab, was hindert er das Land? Eine andere Übersetzung hat mir diesbezüglich mit Schrecken deutlich gemacht, worum es eigentlich geht. Da heißt es, hau ihn um. Weshalb saugt er das Land aus? Mit anderen Worten, der Gläubige, der nicht Frucht bringt, ein Kind Gottes, der saugt das Land der Erlösung zur eigenen Erbauung aus. Und dann ist das Abhauen des Baumes doppelt nötig, weil er durch seine Unfruchtbarkeit nutzlos ist und dazu noch den edlen Weinbergsboden aussaugt und missbraucht. Und hier kommen wir nun an einen wichtigen Punkt. Das ist der Missbrauch des teuren Blutes Jesu. Biblisch gesagt, Hebräer 10, Vers 28 und 29, wenn jemand das Gesetz Moses bricht, der muss sterben ohne Barmherzigkeit durch 2 oder 3 Zeugen. Wie viel, meinet ihr, ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein achtet, durch welches er geheiligt ist, und den Geist der Gnade schmäht. Hier wird ausschließlich von Gläubigen geredet. Ja, was heißt denn das? Das Blut des Testaments unrein achten. Nichts anderes, als dass keine Frucht gewirkt wird. Dass das Blut Jesu nicht die Kraft hat in unserem Leben, durch Ungehorsam, dass Frucht gewirkt wird. Und der Herr des Weinbergs kommt und sucht und schaut und prüft, ob jemand Frucht bringen. Nun, für solche, die das Blut Jesu verachten, wartet ärgere Strafe, weil das Werk an ihm geschehen ist, dass er Frucht bringen konnte. Es ist auffallend, dass zum Beispiel Johannes der Täufer vom gleichen Thema redet. Er stand auf der Grenze zwischen Gesetz und Gnade. Nun, wir heute stehen genau auf der Grenze zwischen Gnade und Gericht. Wir leben in der Endzeit. Deshalb haben Johannes Worte solche gewaltige Aussagekraft. Matthäus 3, Vers 8. Tut rechtschaffene Frucht der Buße. Denket nur nicht, dass ihr bei euch wollt sagen, wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt, darum welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist eine erschütternd ernste Botschaft. Ich möchte am Rande bemerken, dass das auch die Botschaft Jesu war. Seine erste und seine letzte Botschaft. Als er erstmalig auftrat, der Herr Jesus, was hat er gerufen? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe beigekommen. Seine letzte Botschaft als erhöhte Christus an Laodicea. So seid nun fleißig und tut Buße. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Unsere Zeit, ich möchte das sehr betonen und ich hoffe sehr, dass ihr es erkennt, ist nicht eine Zeit wie andere Zeiten. Wir leben in einer Grenzsituation. Das Jahr der Gnade geht zu Ende. Deswegen hat das Gleichnis von Lukas 13 einen besonderen prophetischen Gehalt. Wenn der Weingärtner diese aufgehobene Axt des Herrn sieht, der diesen unfruchtbaren Baum abhauen will, beginnt er händeringend zu flehen. Herr, lass ihn noch dies Jahr. Herr, lass ihn noch ein Jahr, bis dass ich um ihn grabe und bedünne ihn. Und wenn er dann nicht Frucht bringt, dann hau ihn danach ab. Das will heißen, die Frist, um Frucht zu bringen, ist bald verstrichen, auch für uns allen. Diese Botschaft geht uns alle an. Ich habe das Empfinden, dass wir in unseren Tagen der religiöse und christliche Aktivität am Eigentlichen vorbeigehen. Und wir sind gedrängt heute, nicht mehr so sehr zu evangelisieren in diese Städten und Länder, wo schon so viel evangelisiert worden ist, sondern heute die Gemeinde Jesu zu rufen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe beigekommen. Nun, was kennzeichnete nun die damalige Zeit von Johannes der Täufer und unsere Zeit? Einerseits bei einem Teil des Volkes Gottes im Blick auf das Kommen des Messias Bußfertigkeit. Sie waren so getroffen vom Wort und von der Botschaft Johannes, dass sie riefen in Lukas 3, Vers 10, was sollen wir denn tun? Die verzichteten darauf zu sagen, was willst du uns sagen, Johannes, was willst du uns sagen? Wir sind ja Abrahams Kinder, uns kann ja nichts passieren, uns kann ja nichts geschehen. Diese Einwand hören wir heute auch von den Christen, von den Gläubigen. Was will der uns sagen? Wir sind ja Mitglied der Gemeinde, wir sind ja gläubig, wir sind ja getauft, uns kann ja nichts mehr geschehen. Aber Johannes fegt das weg und sagt, es ist schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, welcher Baum nicht Frucht bringt, der wird abgehauen. Ich weiß, was für Fragen aufsteigen jetzt in manches Herz. Kann ein Wiedergeborener denn verloren gehen? Wissen Sie, dass das eine sündige Frage ist? Diese Frage ist geboren aus der Degeneration der Nachfolge Jesu. Ich gebe auf diese Frage nie eine direkte Antwort. Da stelle ich sofort eine Gegenfrage. Was ist ein wiedergeborener Mensch? Ein wiedergeborener Mensch ist einer, der Jesus Christus von ganzem Herzen liebt, der ihm anhängt, der fragt, wie kann ich ihm noch besser dienen, der nicht etwa fragt, was darf ich noch von der Welt haben und kann ich gleichzeitig gläubig sein. Nein, das ist kein wiedergeborener Mensch. Ein wiedergeborener Mensch, der fragt, wie weit kann ich von der Welt fort, damit ich Jesus noch besser dienen kann, damit ich mich noch völliger ausliefern kann. Das ist ein wiedergeborener Mensch. Und die gehen nicht mehr verloren. Die sind in Jesu Hand. Niemand wird sie reißen aus meiner Hand. Ja, höre ich sagen, aber ich kenne auch solche, die waren einmal dabei und die sind völlig zurückgefallen in der Welt. Geht mir gar nichts an. Johannes sagt, sie waren wohl bei uns, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie bei uns geblieben. Und da ist ein Teil des Volkes Gottes hier in Lukas 3. Das will Buße tun. Was wollen wir tun? So wie in der Apostelgeschichte 2 am Pfingsttage. Ihr Männer, liebe Brüder, was wollen wir tun? Tut Buße, sagt Petrus. So eine Bewegung, eine Bußbewegung. Wenn die 12 schwache, elende Jünger, die wurden voll des Heiligen Geistes, die sind erweckt gewesen, sie hatten Jesus gesehen. Durch diese Männer wurde die ganze damalige Welt ohne technische Hilfsmittel mit dem Evangelium erfüllt. Sie brachten Frucht. Andererseits aber zur Zeit Johannes, gab es auch das Überhandnehmen der Unbußfertigkeit und der Scheinreligion. Nicht wahr? Es war nämlich sehr verlockend für Johannes, als da die Geistlichkeit kam, in Matthäus 3, Vers 7. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen. Was sprach er zu ihnen? Ja, hätte doch sagen müssen, ja, ich bin sehr verehrt. Ist ja wunderbar, dass die Geistlichkeit jetzt auch Buße tut. Ja, die wollen sich auch taufen lassen. Ist doch ein herrlicher Sieg. Aber seht ihr, Johannes lebt so in der Gegenwart des Herrn, dass er durch diese Frömmigkeit in ihre Herzen hineinschaute und sie zurückwies. Und er sagte ihnen, ihr Otteren gezüchten, wer hat denn euch gewiesen, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Und er hat sie nicht getauft, hat geweigert. In dieser Grenzsituation stehen wir heute, ich wiederhole es, und wird die Forderung des Herrn nach Frucht in unserem Leben immer dringender, immer zwingender. Weshalb? Wir werden sehr bald vor ihm stehen. Mit unseren Leistungen, mit unseren Gaben, mit unseren Taten. Dann wird nur eine Frage ausschlaggebend sein. Welche Frage? Ob wir Frucht gebracht haben. Es geht eine Bewegung, das Zentrum ihrer Verkündigung ist die Gaben des Heiligen Geistes. Ich habe schon oft, auch in unserem Blatt, gegen diese Schwarmgeisterei gewarnt. Sie ist von unten und nicht von oben. Und ich kriege dann wütende Briefe. Sie sind gegen den Heiligen Geist, sie sind gegen die Gaben des Heiligen Geistes. Weil die Leute es nicht verstehen wollen. Ich sage solche immer, was denkt ihr auch? Ich könnte doch niemals ohne den Heiligen Geist und ohne Gaben des Heiligen Geistes überhaupt meinen Dienst ausrichten. Wir müssen die Gaben des Heiligen Geistes haben. Aber Gott gibt die Gaben des Heiligen Geistes, wie er will, sagt der Hebräerbrief. Matthäus Evangelium, Kapitel 7, Vers 16. An ihre Früchten sollt ihr sie erkennen. Vers 20. Darum an ihre Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Denkt dran, der Vater im Himmel ist der Herr des Weinbergs, der kommt und sucht Frucht. Und dann kommt die Abrechnung, Vers 22. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan? Ist doch wunderbar. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Das ist erschütternd. Der Herr übersieht die Taten, die Weissagungen, die religiöse Aktivitäten. Meine Freunde, ich will euch etwas bekennen. Mir ist in der letzten Zeit erschütternd klar geworden für mir persönlich, dass ich von meinem Heiland nie bestehen kann und ihm sagen, was habe ich gepredigt für dich? Was habe ich Bücher geschrieben? Wie oft habe ich übers Radio dein Name verkündigt? Danach wird Jesus nicht schauen. Das haben wir längst erkannt, denn wenn wir alles getan haben, dann sprechen wir sind unnütze Knechten. Es ist auch auffallend, dass der Herr Jesus nicht etwa sagt zu diesen Menschen, ich habe euch noch nie gekannt, gekannt hat er sich schon, aber ich habe euch noch nie erkannt. Darum an ihre Früchten sollt ihr sie erkennen. Aber noch leben wir in das Heute der Gnade, noch ist es nicht so weit, noch fleht Jesus händeringend für uns als der himmlische Hohepriester. Herr, lass ihn noch nur ein Jahr. Ich will an ihm arbeiten. Ich will an sein Herz pochen. Ich will um ihn graben. Ich will mit ihm reden. Ich will ihm begegnen. Ich will ihn heimsuchen. Ob er dann vielleicht Frucht bringe. Und siehe da, der aufgehobene Axt des heiligen Gottes senkte sich wieder. Und der Gärtner arbeitet an dein Herz. Und er gräbt und er pflegt und er hegt dich. Und er bietet gleichzeitig für dich, Herr, lass ihn noch ein Jahr. Diese durchgrabene Hände, die an uns wirken. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Die Forderung des Herrn nach Frucht bei dir wird dennoch immer dringender. Sie lässt nicht nach. Warum denn? Weil Gott seinem Sohn verheißen hat, was? Jesaja 53, Vers 12, dass er Lohn seiner Schmerzen bekommen wird. Große Beute, weil er seine Seele in den Tod gegeben hat. Nun fragen vielleicht einige, welche Art von Frucht wird dann gemeint? Es wird oft gesagt, ja, man muss eben Seelen für den Herrn gewinnen. Wenn wir die Frucht bringen, die der Herr will, dann werden die Seelen von selbst gewonnen. Ja, welche Art von Frucht will denn der Herr? Dreierlei. Erstens in Beziehung auf Gott den Vater, dann in Beziehung auf Gott den Sohn und drittens in Beziehung auf Gott den Heiligen Geist. Es ist nicht von ungefähr, dass das Neue Testament mit dieser erste Art Frucht beginnt, mit dieser Forderung durch den Mund von Johannes der Täufer, Matthäus 3, Vers 8. Sehe zu, tut rechtschaffene Frucht der Buße. In unserer holländischen Bibelübersetzung heißt es, bringet Frucht, die würdig sind an eure Bekehrung. Da kamen die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die wollten sich taufen lassen. Sie wollten damit bezeugen, wir tun auch Bußen, wie das gewöhnliche Volk. Wir wollen nicht zurückbleiben, wir machen auch mit. Aber diese Pharisäer wollten taufen der Buße ohne Bußgehorsam. Höre, wahre Herzensbuße kennzeichnet sich dadurch, dass ich die Sünde ablege, worüber ich Buße tue. Ist das klar? Gott hasst alle Formalität. Gott hasst alle Schein. Gott hasst alle Unwahrhaftigkeit. Wenn wir Buße tun und ich sage, Herr, vergib mir meine Sünde, oh, es tut mir leid. Und mit der anderen Hand halte ich die Sünde fest und ich sage innerlich, ich habe es doch so gern, ich lasse es nicht los. Das ist die ganze Not. Ah, das Wunderbare ist nämlich, dass Kraft Golgatha, Kraft der Tatsache, dass Jesus der Weltsünde hinweggetragen und dass er ausgerufen hat, es ist vollbracht, die Macht der Sünde und Satans und des Todes gebrochen ist und dass wenn ich auf Golgathas Boden stehe, dann habe ich die Macht, meine Sünde abzulegen. Etwa siebenmal werden wir im Neuen Testament aufgefordert. So leget nun ab alle Last der Sünde, so euch immer anklebt und träge macht. Leget ab den alten Menschen samt seinen Werken. Leget ab Zorn, schandbare Worte aus eurem Munde. Leget ab alle Unsauberkeit. Davon spricht Jakobus, Petrus, Paulus und sie haben das nicht miteinander verabredet. Ja, sagst du, ich bin schwach, das macht nichts. Gott erwartet gar keine Kraft von dir. Gott kann mit Kraft Menschen überhaupt nichts anfangen. Was Gott von dir will, ist ein Akt des Gehorsams aufgrund der vollbrachten Erlösung. Wenn du Nein sagst zur Sünde und Ja zu Jesus, dann kommt in dir die Kraft, die du nicht besitzt. Das ist die Siegeskraft Jesu Christi. Du kannst nicht bestehen mit deinen religiösen Leistungen, wenn du nicht diese erste, diese primäre Frucht der Buße gebracht hast, dass du noch nie die Sünde deiner bösen Zunge, deiner unreinen Gedanken, deines Geizes, deines Materialismus abgelegt hast. Und darum haben wir keine Erweckung. Und darum sind unsere Evangelisationen letzten Endes nichts anderes, als dass man ein Pferd hinter einem Wagen spannt. Und das Schlimme dabei ist, dass da Menschen erweckt werden und die kommen nach vorne und die wollen eine Entscheidung treffen für Jesus, aber es ist keine Kraft zur Wiedergeburt da. Sie dringen nicht durch. Und nachher macht man ihnen den Vorwurf, sie sind nicht treu geblieben. Man vergisst aber, dass wir da schuld sind, wenn unter uns keine Kraft zur Wiedergeburt vorhanden ist, dass die Leute nicht durchdringen können zum Leben, dann deshalb, weil wir noch nie Bußgehorsam geleistet haben. Ja, welche Art von Frucht? Eben auch das Zweite. Im Blick auf Gott, den Sohn, Frucht des Todes Jesu. Was ist das Frucht des Todes Jesu? Nun blicken wir mal einmal auf den Herrn Jesus selbst, Johannes 12, Vers 20. Da steht, es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufgekommen waren, dass sie anbeteten auf dem Fest. Und die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihm und sprachen, Herr, wir wollten Jesum gerne sehen. Dass der Beweggrund nur Neugierde war, das geht aus der Reaktion des Herrn Jesu hervor. Denn es heißt dann in Vers 22, Philippus kommt und sagt es Andreas und Philippus und Andreas sagt es weiter Jesu. Aber Jesus antwortete ihnen und sprach, Die Zeit ist gekommen, dass des Menschensohn verklärt werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und er sterbe, so bleibt's allein. Wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte. Mit anderen Worten, nein, ich zeig mich den Menschen nicht. Ich muss sterben, ich muss verschwinden, ich muss fallen in der Erde. Und das hat der Herr Jesus nicht nur gesagt, er hat es auch getan. Und wisst ihr, wie er es getan hat? Hat er es gezwungenermaßen getan oder hat er es freiwillig getan? Hat er sein Leben gezwungenermaßen abgegeben und abgelegt? Nein, freiwillig. Haben Sie mal darüber nachgedacht, als Jesus am Kreuz hing und begann zu sterben, woran sehen wir, dass er freiwillig sein Leben abgelegt hat? Freiwillig. Es steht geschrieben, er neigte das Haupt und verschied. Nicht er verschied und neigte das Haupt. Und das zeigt die Freiwilligkeit des Todes Jesu. Und die Frucht ist lauter Herrlichkeit, denn er ist triumphierend auferstanden und erlebt. Und das Wunderbare, wer auf Golgatha eingeht, wer nicht nur sagt, Christus starb für mich, sondern ich sterbe mit ihm, der hat Frucht des Todes Jesu. Das heißt, er ist mit auferweckt und das Leben wird offenbar im Alltag. Ist es bei euch so? Das kann man sehen in deinen Augen. Genauso wie man sehen kann, ob ein Mensch körperlich lebt oder tot ist. Ist das Leben Jesu in dir? Und da komme ich wieder auf den Punkt Seelen gewinnen. Leben teilt sich immer mit den anderen. Dann gewinnt man von selbst Seelen. Dann braucht man keinen Spezialist herbeizuholen, der berufen es ist, zu evangelisieren. Die Sache besorgen wir dann selbst als Gemeinde Jesu. Wir gewinnen die Seelen für Jesus. Weil wir Beter sind, weil wir in den Tod Jesu hineingegangen sind und mit ihm gestorben. Das war das Geheimnis von der Vollmacht Paulus, wenn er bezeugt in 2. Korinther 4, in Vers 10. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben des Herrn Jesu an unserem Leibe offenbar werden. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu willen, auf das auch das Leben Jesu offenbar werden um unserem sterblichen Fleisch. Paulus wusste, was es hieß, Frucht des Todes Jesu bringen. Das ist das Leben Jesu. Und so teilte sich das Leben Jesu mit an Tausenden, mit denen er in Berührung kam. Und sehen Sie, damit habe ich auch die dritte Art Frucht, die Gott fordert. Das wisst ihr jetzt, nicht durch Frucht im Blick auf Gott den Vater, rechtschaffende Frucht der Buße, nicht im Blick auf Gott den Sohn allein, Frucht des Todes Jesu, aber auch, wie es Galater 5, Vers 22 sagt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Geusheit. Diese Frucht fordert Gott von uns. Die Dreieinheit der Frucht. Und nun sagst du vielleicht, ich erkenne, dass das Wahrheit ist, aber ich kann das doch nicht produzieren. Nein, das kannst du nicht produzieren. Aber was du kannst, ist gehorchen. Was du kannst, ist Gott Recht geben. Und dann kommt der dreieinige Gott und macht Wohnung bei dir und wirkt diese Frucht. Höre einmal ein Wort Jesu in dieser Hinsicht. Johannes 14, 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihm lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir, Mehrzahl. Hörst du das? Der dreieinige Gott will zu dir kommen und in dir Wohnung machen und Frucht schaffen. Das will er, das hat er ausdrücklich gesagt, Jesaja 57, Vers 19. Ich will Frucht der Lippen schaffen. Ich will dir ein neues Herz geben, aber du hast bis heute nicht gewollt. Und nun, wir leben in der letzten Zeitspanne der Gnade. Ich weiß nicht, wie lange dieses Jahr für dich noch dauert. Das kann ein Monat sein. Plötzlich ist es vorbei. Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis dass ich um ihn grabe und bedünne ihn. Wenn man das Wort plötzlich einmal nachliest in der Bibel, in Jeremia 18, Vers 7, plötzlich rede ich wie dein Volk, dass ich es verderbe und ausrotte. Wo sich aber bekehrt, Vers 8, von seiner Bosheit, da wieder ich rede, so soll mich auch reuen, das Unglück, das ich ihm gedachte zu tun. Wenn Gottes Axt niedersaust, kann man es nicht mehr rückgängig machen. Wenn das Abhauen vollzogen wird, dann ist es eben zu spät. Ich will euch das Gericht sagen, dass Paulus es ein Wort des Herrn nennt, die Entrückung. In 1. Korinther 15 nennt er es ein Geheimnis. Denn, sagte, wir werden entrückt werden und dasselbe plötzlich in einem Augenblick. Mit anderen Worten, die wahre, fruchttragende Kinder Gottes werden plötzlich, dass man nicht mehr zurückkam, 1. Korinther 15, 52, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaunen, abgehauen vom Christentum schlechthin. Das kann jetzt in dieser Minute geschehen. Dass die Kinder Gottes, die Gemeinde Jesu, dem Herrn entgegeneilen. Wer bleibt dann zurück? Das ist das Gericht. Aber auch individuell für dich, der du hier sitzt, als Christ, ohne diese von Gott geforderte Frucht, gilt das plötzlich, ist es vorbei. Bitte schlagen Sie einige Stellen mit mir auf zum Schluss. Hiob 34, Vers 20. Plötzlich müssen die Leute sterben und zu Mitternacht erschrecken und vergehen. Die Mächtigen werden weggenommen, nicht durch Menschenhand. Plötzlich ist es vorbei. Und wisst ihr, da bekommt man ein christliches Begräbnis und selbst bist in der Qual. Es wird nirgends so viel gelogen als auf den Friedhöfen. Denn die Frage jetzt lautet, hast du die Frucht, mit dem du bestehen kannst vor dem Herrn? Schlagen Sie nochmal das Buch der Sprüche auf, Sprüche 6, Vers 15. Darum wird ihm plötzlich sein Verderben kommen und er wird schnell zerbrochen werden, da keine Hilfe sein wird. Das ist diese aufgehobene Axt Gottes, die dann niedersaust und den unfruchtbaren Baum abhaut. Sprüche 29, Vers 1. Das ist die Warnung. Wer wieder die Strafe halsstarrig ist, der wird plötzlich verderben, ohne alle Hilfen. Und da höre ich wieder diesen Dialog zwischen den Herrn des Weinbergs und den Weingärtnern, Jesus Christus. Diesen Dialog. Gott, er sagt in Zorn, ich bin nun drei Jahre, alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht und finde ihn nicht. Hau ihn ab, was hindert er das Land? Und ich sehe das händeringende Flehen des Herrn Jesu. Herr, lass ihn noch dieses Jahr, ich will noch einmal an ihm arbeiten. Aber da höre ich Gott sagen, immer da irren sie mit dem Herzen. Hau ihn ab, was saugt er das Land unnütz aus? Hau ihn ab. Aber Jesus betet für uns. Ich suchte Frucht, aber ich fand sie nicht. Hau ihn ab. Aber es ist das Gebet des hohen Priesters, das uns noch erhält in der Gnadefrist. Nun fragen vielleicht einige, ja, aber das stimmt doch nicht. Gott ist doch Liebe und Gott ist doch gnädig. Weshalb, wie kann Gott in seiner Barmherzigkeit so radikal sein in seiner Forderung nach Frucht? Das will ich euch zum Schluss erklären. Wenn wir sagen, gläubig zu sein an den Herrn Jesus Christus und bringen diese Frucht nicht, dann ist diese geistliche Unfruchtbarkeit die Verneinung des Opfers Jesu Christi. Wir machen den Schrei Jesu, es ist vollbracht, zu einer Lüge. Und das akzeptiert Gott nicht. Deshalb frage ich, ist denn jetzt nicht der Augenblick da, wo du unfruchtbares Gotteskind, der du in dieser ernste Grenzsituation dich befindest, zwischen Gnade und Gericht, dass du in wahrhaftige Buße kommen sollst, jetzt? Jetzt, wo es noch das angenehme Jahr der Gnade ist, wo dieses Jahr, diese Frist noch nicht ganz vorbei ist, voll Erbarmen streckt der Herr dir seine durchgrabene Hand entgegen und seine andere Hand wehrt das Gericht und er betet für dich. Ja, du fragst vielleicht verzweifelt, was muss ich denn tun? Ich bin zu schwach. Höre, du brauchst nicht stark zu sein, du brauchst nur von ganzem Herzen dich ihm preiszugeben. Die Nachfolge Jesu besteht nicht in äußerster Anstrengung, sie besteht in äußerster Preisgabe, in Wahrheit. Und dann kommt's gut, du Unfruchtbare, du bist verurteilt auf Bewährungsfrist. Aber die Bewährungsfrist ist am Ablaufen und das Sausen der Axt Gottes hörst du, wenn du dein Ohr gegen die Bibel legst. Und ich weiß, dass der Feind versucht, dass du bagatellisieren, dich abzulenken, dich zu zerstreuen durch Augenlust, durch Sünde schlechthin, durch Harmlosigkeiten, durch Bagatellen, durch familiäre Bindungen. Und in der Hölle ist groß Alarm deinetwegen, damit du dieses Jahr noch verstreichen lässt, damit du diese letzte Frist, wie lange dauert sie, ich weiß es nicht, damit du ihn nicht beachtest. Aber ich sage es feierlich, heute, so du, Kind, Kind Gottes seine Stimme hörst. Verstocke dein Herz nicht, wie in der Verbitterung in der Wüste geschah. Aber seid fleißig und tue jetzt Buße. Wer Ohre hat, der höre, was der Geist die Gemeinde sagt. Amen.
Höre des Bräutigam Stimme, siehe, ich komme bald. Ach, dass die Jungfrauen warten, wenn Jesu Ruf erscheint. Brennt deine Lampe, hast Öl du genug? Brennt deine Lampe, hast Schrecklich ist ja der Betrug, wenn man nicht Öl hat genug. Gut ist's des Herrn zu warten, wachend und wirkend für Wirklich bereit auf sein Kommen, als wenn er heute noch erschien. Fliehst du in Wahrheit, Herr Jesus, komm bald. Fliehst du in Wahrheit, Herr Jesus, komm bald. Schrecklich, zu wem er einst spricht, weiche, ich kenne dich nicht.
Sie hörten soeben eine Archivbotschaft unseres schon vor Jahren heimgegangenen Gründers Wim Malgo mit dem Thema »Nur noch ein Jahr«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!